und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chef Frontaine. Es ist unsere 106. Folge, Staffel 5, Folge 10. Wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2001. Das ist auch der Folgentitel, aber ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir dabei sind Pascal.
Hallo.
Uwe.
Hallo.
Und Christian.
Hi.
Und hallo Stefanie.
Stefanie. Wie schon gesagt, der Titel der Folge ist 2001. Drehbuch schrieb Brad White, Regie führte Peter DeLuise. Die Audiokommentare waren von Peter DeLuise, Joseph Melosi und James Titchener. Die Erstausstrahlung war am 31.08.2001 in den USA und am 19.06.2002 in Deutschland. Zeitrahmen 2001. Und Pascal hat jetzt die Zusammenfassung für uns.
Genau. SG-1 hat ausnahmsweise mal Glück. Sie haben den perfekten Bündnispartner gefunden. Die Aschen, die sie während der Erkundung des ländlichen Planeten Volia kennengelernt haben, sind technologisch der Erde überlegen und bereit zu einem Bündnis. SG-1 kriegt als Botschafter Joseph Faxon zur Seite gestellt, um einen Vertrag mit den Aschen auszuhandeln. Die bieten ihr technologisches Wissen und Mitgliedschaft in der Aschenkonföderation im Tausch gegen das Wissen der Tauri über das Geldnetzwerk. Besonderen Fokus wird beim Treffen in einem ihrer Ernteschiffe, die die Felder von Volia abernten und die Früchte durch das Stargate senden, auf die Biotechnologie der Aschen gelegt. Insbesondere die Möglichkeit, eine Biowaffe zu schaffen, die nur bestimmte DNA-Sequenzen angreift. Die Verhandlungen laufen zunächst gut, jedoch fühlt sich Jack unwohl. Die Aschen verlangen nicht nur die Offenlegung des Gates an die gesamte Erdbevölkerung, sondern fragen auch nach, ob es möglich wäre, die Überbevölkerung der Erde mit Militäreinsatz zu bekämpfen. Teal'c und Daniel werden von Hammond angewiesen, mehr über Volia herauszufinden. Die beiden entdecken, als sie einem volianischen Bauern helfen, die vergrabenen Ruinen einer alten Stadt. Deutlich fortschrittlicher als das, was die Volianer sonst zu bieten haben. Sie stellen fest, dass es weder Anzeichen von Zerstörung durch Krieg noch durch Naturkatastrophen zu geben scheint. In einer alten Bibliothek finden sie Zeitungsberichte, die offensichtlich beunruhigende Neuigkeiten über die Aschen enthalten, können sie jedoch nicht vollständig übersetzen. Zwischenzeitlich stellt man beim Stargate Center ebenfalls Beunruhigendes fest. Nachdem die Aschen kein Wissen über das Gate-Netzwerk haben, können sie nur zu Planeten reisen, die nahe genug an ihrer Heimatwelt liegen, dass nicht für stellare Drift korrigiert werden muss. Eine der wenigen Adressen, die entsprechend für die Heimat der Aschen in Frage kommt, ist damit P4C970, eine Adresse, die Hammond vor einigen Monaten sperren ließ, als eine Notiz in Jacks Handschrift und mit seinem Blut durch das Gate kam, um vor eben dieser Adresse zu warnen. Wir erinnern uns, das war die Handlung der Folge 2010. Hammond will also Teams auf die anderen drei möglichen Planeten schicken, um herauszufinden, ob die Aschen in der Tat von P4C970 sind, wird aber vom Präsidenten davon abgehalten. Der hat Angst davor, dass die Aschen, wenn man sie auf einem der anderen Planeten findet, ihre Privatsphäre nicht ausreichend respektiert fühlen könnten und die Verhandlungen abbrechen würden. Jack versucht ein direktes Gespräch mit dem Präsidenten zu bekommen, um ihn umzustimmen, wird aber von Kinsey abgefangen, der zwar glaubt, dass die Warnung aus der Zukunft kommt, aber in seiner Egomanie davon ausgeht, Jack hätte in der Zukunft den Vertrag verhindern wollen, weil dieser Kinsey einen politischen Vorteil und damit die zukünftige Präsidentschaft verschaffen könnte. Mittlerweile finden Daniel und Teal'c mittlerweile die letzte Ausgabe der Zeitung und Daniel kann übersetzen, dass eine Medizin der Aschen irgendetwas in der Bevölkerung verursacht. Jedoch fehlt ihm eben dieses zentrale Wort. Er schreibt es für Sam auf einen Zettel, die in einem Verhandlungstreffen, bei dem die Erddelegation als Zeichen des guten Willens einige Gate-Adressen überreicht, einen der Aschen dazu bringt, ihr die Übersetzung zu sagen. Sterilität. Als Sam und Joseph Faxon die Aschen darüber informieren, dass sie ihre Absichten erraten haben, sperren die beiden ein und wählen die Erde an, um einen etwas direkteren Plan umzusetzen. Sie wollen eine Biowaffe, ähnlich der anfangs gezeigten, gegen die Menschheit einsetzen. Sam kann entkommen, Faxon jedoch opfert sich, um ihr die Zeit zur Flucht zu verschaffen. Sam kann gerade noch die Schließung der Iris anordnen, bevor ein Aufprall die erfolgreich vereitelte Biowaffe ankündigt. Die Erde ist, auf Kosten des Manns, der in einer alternativen Zukunft Sams Mann wurde, gerettet. Die Aschen haben eine Liste an nutzlosen Adressen bekommen. Jack sagt, der erste Eintrag führt zu einem schwarzen Loch und danach wird es kontinuierlich schlimmer.
Ich glaube, er sagt sogar dunkler, oder?
Dankeschön. Ja, er sagt dunkler.
Ja.
Yep.
Was mir tatsächlich erst nochmal beim nochmal Schauen aufgefallen ist, es ist ja schön, dass Sam heroisch durch das Gate springt und so vertikal durch das Gate zu fallen, ist natürlich auch ein cooler Move. Aber wenn sie einfach sitzen geblieben wären, hätten die Aschen ihre Biowaffe durchgeschickt und die Biowaffe wäre an der Iris gescheitert und dann hätte man sie hinterher vielleicht noch beide retten können, ne? Weil man sieht, dass Sam ausdrücklich erst ihr GDO betätigt, während sie über dem Gate hängt und dann durchspringt und so. Oder sie hätte es einfach sein lassen können, dann wäre die Iris halt zugeblieben wegen Standardprotokoll und dann wäre es auch egal gewesen.
Ja, gute Frage, was dieser ganze Move gesollt hat.
Naja, sie hätten sie wahrscheinlich nicht gehen lassen, oder?
Ja gut, aber wie oft ist irgendjemand von SG-1 schon irgendwo gefangen gesetzt worden und dann haben wir halt Rettungstrupps losgeschickt, also ganz ehrlich.
Aber Sam musste doch ihren Mann, nochmal Mann verlieren. Das ging doch nicht anders.
Weglosen Situation gerettet.
Ja. Also das kann man ihr geben, dass sie gedacht hat, wir beide springen da durch und dann sind wir auf der Erde und haben das Unheil verhindert. Aber eigentlich hat sie damit, um sich selbst und Faxen zu retten, ein unnötiges Risiko eingegangen, weil die Iris hätte ja auch eventuell nicht mehr schnell genug zu sein können. Das war nicht der smarteste Move.
Wir wissen ja gar nicht, was mit Faxen passiert. Ich denke nicht, dass die Aschen ihn jetzt direkt töten. Sie kommen jetzt nicht vor wie eine gewalttätige Rasse.
Naja, der erste Vorschlag im Kampf gegen die Goa'uld ist, wir haben hier eine Biowaffe, mit der ihr die alle auslöschen könnt.
Ja, aber
Skrupel
die Biowaffe
haben
wir ja wahrscheinlich
nicht.
Nee,
entschuldige,
nicht wirklich,
aber die
kommen Biowaffe haben wir ja wohl in der Folge 2010 eingesetzt. Weil T-Rex sagt ja, die Jafar wären nicht gut auf uns zu sprechen.
Ja, okay, aber die kommen mir nicht wie ein gewalttätiges Volk vor, als Beschreibung der Leute, die gerade versucht haben, die gesammelte Menschheit mit einer Biowaffe zu vernichten. Also viel gewalttätiger als so
wird's nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass das ihr ursprünglicher erster Plan war, sondern nur Mist, die haben uns durchschaut.
Ich weiß jetzt
Plan
auch
B.
Nicht, ob es Faxen wirklich besser geht, wenn sie den jetzt einfach in den Kerker stecken und dort verhungern lassen. Also, naja, vielleicht sind sie jetzt nicht die Art Volk, bei der wir erwarten, dass sie ihn mit einer Keule zu Brei schlagen, aber wie gesagt, Skrupel traue ich ihnen jetzt aber auch nicht zu.
Das schwarze Loch löst das Problem.
Ja, wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir nie wieder das hören. Das nächste, was wir versuchen, ist ein schwarzes Loch anzuwählen und hoppla.
Also,
ja, aber wie
God
viele Planeten haben jetzt schon versucht, dieses schwarze Loch anzuwählen? Wie viele Stargates sind aktiv jetzt mit diesem schwarzen Loch-Planeten verbunden?
Rein theoretisch unendlich viele.
Word of God ist übrigens tatsächlich, Joseph Malozzi hat gesagt, Joe Faxon ist nicht tot, auf einem fremden Planeten gefangen, ja, aber definitiv nicht tot.
Ah ja.
Off-Kanon ist er tot.
Weil eigentlich hätten sie ihn ja gegebenenfalls retten können in der dritten Folge, die nie gedreht wurde.
Das hatten wir, glaube ich, bei der ersten Aschenfolge schon erwähnt, dass geplant war, dass das ein Dreiteiler wird. Vielleicht wäre da die Rettungsaktion gewesen. Und deswegen durfte er bisher laut Kanon nicht sterben, weil er sollte noch mal vorkommen. Aber naja, wir wissen ja, wie das weiterging.
Theopraktisch.
Mhm. Wir haben niemals mehr was von ihm gehört.
Wir stellen mal wieder fest, in Sam verschossen zu sein, ist direkt schlecht für die eigene Lebenserwartung.
Ist nicht so gesund, ja.
Ja, hat nicht immer Vorteile. Zumindest, wenn du dann irgendwo bei Aliens landest oder eins bist.
Ah, apropos Aliens, die auf Kata stehen, das...
Das ist eine schöne Überleitung, ja?
Das Set von diesem Raum, in dem sie sich getroffen haben, auf diesem Ernteschiff der Aschen, das ist das gleiche Set, wo Carter Orlin das erste Mal gesehen hat. Oder nicht gesehen hat. Oder Orlin Carter
das
erste Mal gesehen hat.
Also sie kommt also auch immer wieder an den gleichen Ort zurück, um irgendwelche Aliens ins Verderben zu stürzen.
Genau.
Perfide Muster.
Was mir an an dem Set tatsächlich ganz brutal aufgefallen ist, in der ersten Szene, wo sie da sind und Jack dann raus auf den Balkon geht, um nach draußen zu gucken. Der Greenscreen-Effekt mit der Landschaft im Hintergrund leidet ganz brutal unter der höheren Auflösung. Also das mag vielleicht auf so einer NTSC-PAL-Auflösung noch okay ausgesehen haben, aber auf einem großen Bildschirm sieht es einfach nur ganz brutal nach. Hey, da ist übrigens eine Leinwand, auf die wir diese Landschaft projizieren, und das schlecht aus.
Die Leinwandaufnahme ist mit einem Helikopter gemacht, und die haben die dann an die Geschwindigkeit von dem Aschenschiff, an die Geschwindigkeit des Aschenschiffs angepasst.
Okay, dann haben sie wahrscheinlich einfach keine gescheit hochauflösende Kamera in den Helikopter gekriegt oder so.
Das ist gut möglich, ja.
Ich glaube, ich habe
das Aschenschiff sieht aber auch schon nicht so gut aus. Also.
Nur abhaken.
Also wir haben hier in der Folge zum Glück, also so ähnlich wie in der vorletzte Folge mit der Zikurat, eher unglücklich gute Grafik, 3D-Grafik, vorletzte, die man aber dann zum Glück nicht so lange sieht.
Ja, das ist richtig.
Wir haben noch irgendwas erwähnt, was ich abhaken kann. Yeah. Ah, jetzt mit dem Meetingraum. Ist euch aufgefallen, dass die Aschen müssen die Voyana über ein Schiff das erste Mal besucht haben, weil es war ein selbstgebasteltes Tor und es hat auch nur 7 Chevrons.
Es ist kein selbstgebasteltes Tor, das heißt, es ist gefunden worden später.
Aber es sieht tatsächlich
aber
nicht
es hat
aus
nur
7
Chevrons. Das sieht nicht aus wie eins von unseren Gates.
Da hat mal wieder jemand Mist gebaut. Da hat mal wieder jemand Mist gebaut beim Erstellen eines digitalen Modells, hätte ich gesagt.
Vielleicht waren die Vulianer gleich digital.
Die haben gesagt, hier ist ein Foto von, wie das Gate aussieht, während es hier neben dem Feld so halb vergraben ist, und haben dann gesagt, so, okay, da sieht man 7 Chevrons, also machen wir ein digitales Modell mit 7 Chevrons.
Nee, ganz genau das. Das digitale Modell gab es ja wahrscheinlich schon, weil die haben ja schon öfter ein digitales Stargate eingesetzt. Und da sieht man immer nur 7 Chevrons. Die haben wahrscheinlich das gleiche Modell benutzt, was sonst im Boden hängt. Und irgendwann nicht dran gedacht.
Das kann sein, ja.
Na, also ist die einfachste Erklärung. Dafür bastelt man damals kein neues Stargate, beziehungsweise fasst das Modell nochmal an. Man bedenke, 2001 waren die Rechner noch deutlich langsamer als unsere Smartphones.
Und die hatten nicht Messe.
Das hätte sehr viel Schrimps gekostet.
Die einzig wahre Währung zu der Zeit offensichtlich.
Stimmt, ja.
Oh je. Wurden aber diesmal nicht erwähnt, glaube ich.
Nein, keiner hat Schrimps erwähnt. Nope. Sie hatten ja auch keine so extrem teuren Effekte in der Folge.
Wie man sieht.
Ich muss sagen, es ist, ich finde es deshalb eine gute Folge, weil sie sehr schön immer mal wieder relevante politische Gespiele auf der Erde mit einem Offworld-Abenteuer kombiniert, was wir so oft nicht haben. Es ist meistens entweder oder. Und hier hast du mal beides, fremder Planet, auch wenn der sehr offensichtlich halt aussieht wie mitten in Kansas, wie
Kansas
feststellt.
Das ist aber nur ein einziges Feld in Kansas. Ist ein Feld.
Reicht ja.
Das Filme sind nur aus 4 Perspektiven, damit es aussieht wie mehrere.
Du willst das Equipment ja auch nicht unnötig durch die Landschaft karren, ja?
Und ich muss sagen, ich finde es super elegant, wie sie an der Stelle jetzt den wiederholt als Stimme am Ende von Hammonds Telefon auftauchenden Präsidenten so fast als echten Charakter eingeführt haben. Und dann in letzter Sekunde so, übrigens, Jack trifft sich doch nur mit Kinsey statt mit dem Präsidenten.
Ja, ja.
Vor allem die Bemerkung von Kinsey, wenn er in seinem Auto sitzt und dann dem Chauffeur sagt, ja, fahren Sie mich bitte zu meinem Sportclub, dort werde ich aussteigen. Ja, was sonst? Wie er extra wählt, dass er da aussteigen wird, wo ich mir denke,
Wer weiß, wie häufig er sagt, fahren Sie dort und dorthin, dann nehmen wir noch einen mit oder da übergebe ich einen Brief. Also, er ist ja schließlich auch...
Ich werde dort aussteigen. Und dann fahren sie O'Neill zum Flughafen.
Vielleicht wäre es
für den Sightseeing-Tour dann abgeschlossen.
Vielleicht für den Fest. Ja?
Also für den Secret Service beziehungsweise Sicherheitsdienst ist das schon eine relevante Info, wann er aussteigt und wann die da sein müssen.
Gut, als Senator, aber egal noch. Präsident ist er ja.
Ja, auch die haben relevante Sicherheitsservice. Ne? Den Secret Service, das stimmt, aber relevante.
Eventuell wäre es für den Fahrer aber halt auch einfach eine völlig alltägliche Aussage gewesen. Wir fahren jetzt dorthin und dort steigt der andere aus. Weil der landet dann im Kofferraum. Keine Ahnung. Also, das ist halt
ja, aber wie er das sagt.
Ich meine,
ja.
Ich steige dann aus. Ich werde dann. Ich fand's einfach lustig.
Ich meine, da läuft noch ein Mayborn draußen rum, der ihn jederzeit aus guten Gründen freundlich besuchen könnte.
Ich habe tatsächlich, als ich die Folge geguckt habe.
Mr. Hutch oder Starsky. Naja, ich wechsle die beiden immer.
Können Starsky hat er zuerst gefragt, dann erst Hutch.
Ich habe den Bogen, dass er Kinsey trifft, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, als er dann plötzlich stehen geblieben sind und irgendwie ist plötzlich was ganz verdächtig und es kommt jemand rein, habe ich in dem Moment sogar mit Mayborn gerechnet, weil ich da so, oh, wer war denn das nochmal? War das eine Mayborn-Story? Und war dann ein bisschen enttäuscht, dass nur Kinsey ist.
Nur Kinsey.
Ja.
Das ist auch ein liebster Hasscharakter, der Kinsey.
Es ist fantastisch, auch hier wieder, ja, wie gut dieser Schauspieler dieses Arschloch spielen kann. Du brauchst einen guten Schauspieler, um einen Charakter zu hassen. Und das kommt wieder wunderbar raus. Was für ein arroganter, von sich selbst überzeugter, gleichzeitig aber ja offensichtlich paranoider Charakter er ist. Jack, was haben Sie in der Zukunft gesehen? Sie würden wahrscheinlich alles tun, um es zu verhindern. Wie er denkt, Jack hat diese verdammte Nachricht geschickt, nur um Kinsey zu verhindern als Präsident. Jack reist in die Zukunft und zurück, um Kinsey zu verhindern. Klar, natürlich.
Also ich finde das auch ein
relevanten Grund. Wieso hätte er dann die Nachricht schicken müssen, wenn er doch selbst in die Zukunft gereist ist und wieder zurück?
Ja, ich meine, Kinsey ist halt zusätzlich auch blöd. Ja, Zugriff auf diese Akten und hat immer noch nicht gerafft, was da abgeht. Aber das fand ich diesen kompletten Dialog mit, sie sind in die Zukunft und zurückgereist. Nein. Weder noch. Also ja, aber nicht in der Folge, nicht in der Story, nicht in der Akte.
Das war ein anderer O'Neill mit
3L. Achso.
Das war der 3L. 3L.
Den Witz habe ich übrigens auch tatsächlich erst bei diesem Durchgang verstanden, dass der Witz der ist, dass er halt den Zeige- und den Ringfinger für die 2Ls benutzt.
Er zeigt sogar effektiv 3 Finger, damit er
Und der Punkt ist, es ist mit 2L und den noch dazu.
Das habe ich nicht gerafft. Ich habe nur gelesen, dass er halt 3 Finger hochhält und sie eigentlich gesagt haben, ah Mist, blöd, den Take machen wir nochmal. Also, dass er sagt mit 2L war im Skript, dass er die Finger hochhält, war nicht im Skript und sie haben entschieden, nee, ist zu aufwendig, jetzt dafür nochmal einen Take zu machen, damit er wirklich eine 2 zeigt.
Das war schon so, wie es gedacht ist.
Also dann lügt das Stargate-Wiki oder wo auch immer ich das gelesen habe.
Das Stargate-Wiki steht genau das drin.
Ihr seht, wie immer ist dieser Podcast bis ins
letzte
Detail.
Vierter Punkt von den Notes.
Von unseren Notes meinst du jetzt?
Nein, von den Notes im Stargate-Wiki. Unser Notes steht jetzt auch drunter, wichtige Handlung, Punkt 3. Ja.
Also der Mittelfinger, ja natürlich, das schon.
Wir reden vom englischen Stargate-Wiki übrigens, nicht vom deutschen.
Ja, ich gucke immer ins deutsche Stargate-Wiki und da stand halt, dass laut Skript das mit der Handhaltung nicht geplant war und das halt mal wieder ein Richard Dean Anderson-Ding gewesen wäre und es aber gar nicht so gedacht war.
Ja, zum Teil auch.
Deswegen.
Ja, aber in Character kannst du dir das auch absolut vorstellen.
Ja, natürlich, deswegen haben sie es ja auch drin gelassen.
Mit 2L.
Naja.
Ja, Fehler passiert.
Weil er macht die gleiche Geste ja auch am Anfang und zeigt dann ja 2L.
Ja. Naja. Auch ein schöner Dialog, bei dem ich sehr viel Spaß hatte, war, als Jack erklärt, dass er das war nicht das mit den Buchhaltern. Also als Tiak halt sagt, Cornel und Neil misstraut den Aschen. Und Jack dann sagt, das habe ich nicht gesagt. Und Tiak, doch, bei verschiedenen Gelegenheiten.
Ja, der ist echt nicht.
Das war echt gut, wenn Tiak mal wieder so ein bisschen in diese ich verstehe keinen Humor oder ich verstehe hier gerade die Non-Verbal Cues nicht, Charakter zurückgefallen ist und ihn dann voll hat auflaufen lassen.
Ich habe nur gesagt, dass ich niemandem traue, der keinen Humor hat.
Das war aber echt gut. Ja, diese Leute auf dem Planet von Buchhaltern.
Was ich ein bisschen schade fand, es gibt einen super Wortwitz in dieser Folge, der leider in der Synchro verloren geht. Wenn sie hier bei der Verhandlung sitzen und der eine Aschen zu Jack sagt, Colonel, you look pensive. Und Jack antwortet, no, I was just thinking. Was im Deutschen halt sich übersetzt als Colonel, sie schauen nachdenklich. Nein, ich war nur am Nachdenken. Okay, ist im Deutschen halt irgendwie uncool, weil das Wort nicht so ungewöhnlich ist. Aber ja, im Deutschen machen sie, glaube ich, nachdenklich und Jack sagt, nein, ich bin nur am Grübeln oder so. Oder ich bin, sagt noch nicht mal, ich bin nur, sondern sagt, ich bin ein bisschen am Grübeln. Also der Witz geht völlig verloren.
Was ein bisschen
nur an dieser Stelle mal, nachdem ich nicht über den Folgentitel meckern kann dieses Mal, ich habe noch nicht mal das deutsche Übersetzungsstudio hingekriegt, 2001 irgendwie großartig zu verdrehen, muss ich wenigstens an der Stelle noch über die Übersetzung meckern.
Ich fand es in der ersten Szene mit der Synchro ein bisschen weird nochmal, als sie auf der Erde ankommen und diesen Dialog haben mit, hey, wir haben es geschafft, wir haben unsere Befehle erfüllt, wir haben endlich mal jemanden gefunden, der uns mit Technologie ausstatten will. Da wirkt im Deutsch dieser ganze Dialog so ein bisschen gestelzt, weil sie dreimal sagen, wir haben unsere Befehle ausgeführt. So, ja, warum betont ihr denn die ganze Zeit, dass ihr eure fucking Befehle ausgeführt habt? Es ist auch euer Job, das zu tun. Und dann guckst du halt ins Englische, naja, sie reden von ihrer Standing Order.
Und ja, ihrer Mission eigentlich eher im
Deutschen. Genau, ne? Und im Deutschen haben sie das halt, sie sagen so, hey, wir haben unser Befehl erfüllt, wir haben das und das gemacht. Und am Schluss des Dialogs sagen sie nochmal so, ja, wir haben, man kann es wirklich zusammenfassen, die Standing Order ausgeführt. Und das ist im Deutschen wieder, wir haben halt unser Befehl ausgeführt. Und das wirkt dann halt so ein bisschen komisch, weil sie das nicht gut übersetzt haben. Die Standing Order einfach nur in Befehl. Jack sagt das und Tiak antwortet noch mit Indeed und Hammond ist stolz und so ein Deutscher denkt so, was ist denn hier los? Haben die gerade irgendwie einen Sketch geübt oder passt irgendwie nicht so gut zusammen?
Das liegt nur an der temporalen Verwirrung, die dadurch verursacht wird, dass zwischen dem Moment, wo sie durchs Gate zurückkommen und dem nächsten Shot irgendwie 2,5 Jahre vergangen sind.
Deswegen sogar die Waffen sich einmal durchrotieren, ne?
Genau, das ist irgendwie ein Reuse aus, ich glaube, Staffel 2.
Ja.
Die Haare rotieren dabei auch immer durch.
Genau.
Die sind mir gar nicht so
aufgefallen. Daniel hat im ersten Shot noch lange Haare.
In der späteren Szene, wo sie nochmal rübergehen, geht Jack ja irgendwie mit einer Art Mütze durchs Gate und kommt halt mit einer Basecap auf der anderen Seite an. Da hatten sie auch nochmal so wiederverwendete Szenen.
Ja, das. Für viel Reisende gibt es einen eingerichteten Kleiderschrank mit einem Wurmloch.
Das ist teuer, ja, Aufnahmen durchs Wurmloch zu schießen.
Ja. Das ist ja konsequent in der Folge. Carter fällt ja auch anders ins Gate rein, als er rausfällt.
Ja.
Oder sie macht während der Gate-Reise einen Purzelbaum. Das könnte natürlich auch sein. Ich weiß es nicht.
Die kullert den ganzen Weg durch
das Wurmloch. Keiner von seinem Team interessiert, wie es ihr geht.
Nee.
Ich glaube, die haben
gut, sie kann doch schreien, schließ die Iris. Also so schlecht kann es ihr doch nicht gehen, oder?
Ja, aber trotzdem, keiner fragt, alles okay, wo tut's weh? Gut, er ist gleich ein Sanitäter, aber trotzdem.
Am Schluss von der Szene sagt O'Neill zu ihr, ja, alles in Ordnung.
Ja, nachdem sie gelandet ist oder so.
O'Neill war vorher noch viel zu suffisant am Grinsen, dass erstens Sam das Problem gelöst hat und Kinsey damit halt einen Arschtritt jetzt hat. Und zweitens, oh, und mein Kontrahent ist auch weg. Super. Heute, der Tag endet richtig gut.
Ich bleib ja,
die
haben
sogar Zuschriften
dabei.
Die haben sogar Zuschriften bekommen von Leuten, die sich beschwert haben, dass der Rest vom Team sich nicht nach Carter erkundigt hat.
Aber die sehen doch, dass sie da liegt. Was tut ihr weh? Was sollen sie denn fragen? Da ist der Sanitäter doch wirklich. Also fand ich jetzt nicht so drüber, dass die erstmal nur abwarten, was der Sunny sagt.
Vor allem das mit dem. Entschuldigung, ich weiß, Pascal, du wolltest noch was sagen, aber. Das mit deinem, der Tag ist gut gelaufen, Kontrahent ist weg, weil er hat ja vorher noch die Bemerkung gemacht, ja, vielleicht sollte ich mir das mit meiner Kündigung doch noch mal überlegen, als Faxen sie zum Essen eingeladen hat.
Es war halt so schön doppeldeutig auch. Auf der einen Seite darauf bezogen, auf der anderen Seite natürlich aber auch in einem Kontext von, naja, wenn die Aschen uns jetzt halt hier mit Technologie bewerfen und die ganze Menschheit vom Gate erfährt, dann brauchen wir den Bums hier ja eh nicht mehr. Ja. Es war ein schöner Moment, um so eine schöne Doppeldeutigkeit einzubauen, ja.
Ich bleibe bei meiner Hypothese, dass Brad Wright vorhatte, am Ende der Serie irgendwie nochmal einen Sonderfilm zu drehen, bei dem O'Neill einfach per Gate-Zeitreise zurückgeht und sukzessiv alle Nebenbuhler irgendwie geschickt einfach aus dem Weg räumt.
Und wir sehen einfach alle diese...
Vielleicht hat er das schon getan.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sehen alle diese Szenen, wo die Nebenbuhler sterben nochmal und man sieht immer so einen O'Neill irgendwo um eine Ecke gehen.
Ja, genau, genau sowas. Weißt du, so am Anfang so, hier, Jonas Hansen, warte mal, dem machen wir einfach irgendwie so eine hohe Überdosis Steroide irgendwie in einem Sporttrink. Und, und ein bisschen LSD noch dabei. So, und wen hatten wir als nächstes? Ja, Orlin. Okay, dann müssen wir hier also, dann müssen wir gucken, dass wir hier so eine Situation auslösen, wo das GSG Sondereinsatztrupp SWAT-Team
er bringt die Mikrowelle persönlich vorbei und stellt sie dorthin.
Genau.
Und den Toaster. Wir sehen einfach nur, wie er mir so eine Mikrowelle und so einen Toaster dahin stellt, kurz bevor Orlin sie sich schnappt.
Und bei Zartag wird es ja noch einfacher.
Eine Toaster vorbei
bei den Zartag geht er zurück und redet mit sich selbst und überzeugt sich beim ersten Mal nicht die Wahrheit zu sagen. Eigentlich hat er ursprünglich beim ersten Mal die Wahrheit gesagt, sie haben das Ganze viel früher auflösen können. Und dann sagt er beim zweiten Mal so, nee, darfst du beim ersten Mal nicht sagen, das darfst du beim zweiten Mal sagen. Muss viel knapper sein, sonst geht Matuf nicht drauf.
Ein bisschen cringe, aber das klappt schon.
Oh Gott.
Alle überleben, außer... Ne? Okay, alle Nebenbuhler sind tot. Okay, sind wir fertig. Pete wird da irgendwie noch anders los, aber das ist eine Future Story.
Ein Problem für Future Check.
Wir haben gerade hier mitunter.
Kannst du irgendwie noch so Meta-Meta-Humor machen? Da besticht er einfach Peter DeLuise, damit er hier seine Verwandtschaft endlich mal vom Set schafft.
Apropos, ich stelle jetzt mal eine fiese Frage. Wo war Peter DeLuise?
Oh, keine Ahnung.
Ja, die Frage ist...
Nee, weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich in einem von den Zeitungsfotos.
Oh ja,
nein, wenn du so fragst.
Also, nein, ihr könnt es eigentlich nicht wissen. Ihr hättet nur einen Lucky Guess machen können, aber ihr könnt es nicht wissen. Wollt ihr noch einen?
Erleuchte uns.
Als Carter, glaube ich, mit Hammond diskutiert im Gate-Raum oben, sieht man im Hintergrund so eine ausgeblurrte Person. Also das hat er ja einfach mit dem Fokus ausgeblurrt.
Ach, steht der einfach als Statist außerhalb des Fokus.
Genau.
Okay. Mhm.
Genau.
Ja. Ja gut, das musst du wirklich wissen, das kannst du nicht sehen.
Das war unmöglich zu erkennen. Wie gesagt, Lucky Guess hättet ihr machen können, aber es hätte mich auch gewundert.
Ja, manchmal liest man es dann ja noch irgendwie nach, aber ich habe es nirgends zufällig gesehen.
Mhm. Stand auch nirgends. Er steht, glaube ich, als Credits drin im Wiki.
Okay.
Aber
apropos Menschen,
war das in den Audiokommentaren oder wo hast du die Info her?
Mhm. Ja, Audiokommentare.
Ja, dass ich explizit erwähne. Guck mal, da bin ich. Und da bin ich schon wieder.
Okay. Ja, die habe ich dieses Mal nicht gehört.
Apropos Menschen, ja.
Apropos Menschen im Hintergrund. Das ist eine der wenigen Folgen, wo wir Walter stehen sehen.
Der hat Beine?
Nicht nur
der
das.
Der hat Beine. Der steht insbesondere, er ist
der
in seinem Arbeitsplatz im
Gate-Raum. Der hat eine ganz eigene Storyline in dieser
Mach du mal.
Folge. Nee.
Er steht an seinem Arbeitsplatz im Gate-Raum, aber er steht und hat eine Tasse Kaffee in der Hand und macht andere Dinge, als das Gate zu wählen. Also zumindest das erste Mal, wo er auf. Beim zweiten Mal
und wählt danach
er das Gate
hat er so
und darf es nicht zu Ende machen.
Das ist aber mutig. Das letzte Mal, dass er sich einen Kaffee geholt hat, war das Gate Hand. Weg.
Nein, das kommt erst.
Noch. Ah, das kommt erst. Okay, Entschuldigung.
Das weiß er noch nicht. Das weiß er noch nicht. Aber ich finde es fragwürdig, dass sie an dem Arbeitsplatz essen und trinken dürfen.
Ja, ist vielleicht nicht so gut. So, ups, Kaffee umgeworfen. Jetzt können wir die Iris nicht mehr zumachen.
Nein, eben.
Da fahren wir Seil ab.
Den geht's ja von Hand zudrehen, ja.
Mhm. Mit seinem großen.
Alle weiteren SG-Teams werden auf den Wetterplaneten weiter.
Was ist denn passiert? Walter hat Kaffee umgeworfen.
Das nächste Wurmloch zur Erde
wird für
sie reserviert.
Schon wieder?
Nächste Frage.
Danke, dass sie sich für uns interessieren. Danke, dass sie sich so hartnäckig für unsere Toradresse interessieren. Aber wir sind zurzeit nicht erreichbar.
Die Warteschleife kostet 69 Cent pro Minute.
Nächstes die automatische Bahnansage von Walter Harriman. Das
Radiozelter,
das sie gewählt haben, ist von Sideliner nicht mehr selbst.
Was hatten wir heute eigentlich in unserem Kaffee?
Ich hatte heute keinen Kaffee, keinen Kaffee, das ist das Problem.
Das erklärt's, ja? Stefanie.
Also, ja, das erste Mal hat er Kaffee in der Hand, das zweite Mal hat er so ein Brötchen-Bagel-Ding in der Hand, ist noch eingepackt. Und in der dritten Szene, in der wir ihn dann sehen, in der wir auch Peter DeLuise sehen, Peter DeLuise steht ja hinter Carter und ist aus dem Fokus. Und auf der anderen Seite der Sternenkarte, die man hinter Hammond sieht, sieht man Walter stehen. Und da hat er so ein, wie nennt sich das? Ich hab's mir aufgeschrieben.
Ich habe keine Ahnung, was er in der Hand hat. Ich habe nicht auf die Nahrungsmittel von Walter geachtet.
Es ist nicht wirklich ein Nahrungsmittel, es ist sowas gegen Sodbrennen oder ach was so, bei der Verdauung so hilft. Das ist dieses rosafarbene Zeug.
Nachdem er vorher so viel gefuttert und Kaffee getrunken hat.
Ja.
War das nötig? Ja.
Aber ich habe sie grad, mehrfach darauf hingewiesen, der hat seine eigene kleine Story in dieser Folge. Die wissen aber nicht, warum er das in der Hand hatte.
Ja, super.
Wie hieß es denn? Nein, ich bin im falschen Fenster. Ich habe zu viele Notizen.
Pepto-Bismol?
Ja, genau, danke. Das ist genau das. Der hatte wohl einen stressigen Tag.
Ja, wenn man so oft die Erde anwählen muss und Dinge beachten muss. Guck mal, wie viele SG-Teams er rausschicken muss. Es wurden ja 3 SG-Teams rausgeschickt, um Dinge zu kontrollieren. Das ist ja echt Stress für so einen Walter.
Die hat er ja kurzfristig abgebrochen.
Oh, Peter DeLuise ist noch an einer anderen Stelle in dieser Folge vertreten.
Aha.
Und zwar, wenn Jack mit Kinsey in der Limousine fährt.
Ist Pete der Fahrer?
Die Stimme. Nein, er ist nicht der Fahrer, aber die Stimme vom Fahrer oder die Stimme, die dann sagt, das ist Peter DeLuise.
Wenn sowas passiert, wir haben da einen Sitz, der
Stimme,
den Fahrer
die sagt, nimmt, dass sie noch einen anderen Passagier einsammelt.
Ja. Wenn man so eine Situation hat, da ist offensichtlich ja irgendwer vorne, der den Fahrer mimt. Und dann ist aber Peter DeLuise der spricht. Da geht es doch nur darum, das Geld zu sparen, weil der dann keine
Tonaufnahme nicht. Vielleicht ist die Tonaufnahme auch nicht richtig geworden. Das haben sie nicht erwähnt.
Oder sie haben es nachträglich reingeschnitten. So aller, da wäre noch irgendwie ein schöneres Voice-Over gut oder ein anderes Voice-Over gut. Das ist ja in dem Fall dann echt egal. Man sieht die Lippen ja eh nicht. Oder die Person.
Ja, oder mein Gedanke war jetzt wirklich halt, das ist ein sehr billig bezahlter Statist und der wird deutlich teurer, wenn er auch nur ein Wort sagt, das auf Band nachher ist. Und das deswegen, ist unmöglich, ja. Deswegen bleibt da ein wortloser Statist und jemand anderes labert.
Das, oder ist einfach ein wortloser Statist.
Ja. Vielleicht hat er auch eine scheiß Stimme.
Oder gar keine. Oder sie haben vergessen, ein Mikro aufzustellen.
Vielleicht muss auch einfach nur eine Puppe da vorne sitzen. Bewegt er sich? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Das Auto muss ja nicht wirklich fahren. Das ist ja. Vielleicht sitzt da gar keiner.
Tja, wer weiß.
Naja. Neben, Pascal hat, glaube ich, gerade eben gesagt, schöne Folge, weil Politik und Offworld und so alles schön kombiniert. Dazu haben wir natürlich jetzt hier so eine, sag ich mal, besondere Situation. Auf der einen Seite wird ein uns bekannter Handlungsfaden aufgenommen und ausgebaut. Gleichzeitig wissen die Figuren davon aber auch erstmal nichts. Und ich finde, dass sie das sehr schön aufgebaut haben am Anfang. Sie kommen auf die Erde. Ja, wir haben hier was gefunden. Total toll. Und die wollen uns alles geben. Und alles ist perfekt. Und die sind total entwickelt. Aber die wollen uns supporten. Und du denkst so, oh, also, ehrlicherweise denkt man in dem Moment ja schon, ja, da kommt noch irgendein Haken. Das kann ja so nicht sein. Oh, und wie heißen die denn? Und dann die Aschen. Und dann kommt's Intro. Und das ist so ein super gestrickter Moment, finde ich, wo Sam dann halt, Sam sagt fröhlich, ja, Aschen heißen unsere neuen Freunde, weil sie weiß ja nicht, dass der Begriff negativ besetzt ist. Für uns ist es die wichtige Info und dann kommt erstmal das Intro. Fand ich sehr, sehr schön komponiert.
Es gibt eine Übersetzung, aber sogar auch nochmal verloren.
Ja?
Sie heißen jetzt im Englischen anders betont.
Ja,
da gut. Da heißt nicht mehr Aschen, sondern, wie haben sie es betont? Aschen, ne?
Aschen.
Ich glaube aber trotzdem, dass das dort auch funktioniert, dass der Zuschauer dann schon weiß, auf was jetzt kommt. aber mit dem Spannungsfeld, aber unsere Protagonisten nicht. Ne?
Ich finde das als Gag halt einfach nur gut. So ist nicht mehr die Aschen, sondern Aschen.
Ja.
Einfach so als Sidekick. Das sind ganz andere Aschen.
Und dann taucht natürlich aber halt auch von den Aschen jemand auf, den wir schon kennen. Also dieser komplette Bogen finde ich echt cool gestrickt.
Aber wir sehen ja erst jemanden, den wir nicht kennen.
Ja.
Der Buchhalter. Aber Mollem, die Stimme von Mollem ist die Stimme, die sie verwendet haben für den Vorsitzenden von Hohen Rat der Asgard.
Im Englischen oder im Deutschen?
Ja, im Englischen.
Ah, okay. Also der Typ ist dann ist der auch der Hohe
Rat. Der Darsteller ist die Stimme vom Hohen Rat der Asgard, ja. Mhm. So, als Nebenjob.
Was bald dazu macht.
Ja. Wenn er gerade keine Aschendinge zu erledigen hat.
Ja, wenn man gerade nicht ausgelastet ist, weißt du. Er hat übrigens eine Frau namens Miris. Also der Molle. Auf Kanon. Aber
ja. Ja, und dann haben wir halt auch den weiteren Story-Arc natürlich, dass sie jetzt halt schon schauen, irgendwas stimmt da vielleicht nicht und so weiter und so fort. Wir wissen ja schon, was kommt. Wir wissen ja auch in dem Moment, wo sie nicht wissen, in der Zeitung, irgendwas ist in diesem Mittel drin. Aber wir wissen nicht, was. Wir wissen nicht, was die Aschen hier mit diesem Volk der Volianer gemacht haben. Ja, wir Zuschauenden, wir wissen es natürlich. Wir kennen eigentlich die komplette Story schon und wissen, wie das hier ausgeht und was eigentlich der ganze Plan ist. Und können nochmal zugucken, wie die Protagonisten es rausfinden.
Können Sie die Zeitung von den Aschen, von den Volianern lesen?
Ja, das ist sowieso so ein Ding. Auf der einen Seite hat Daniel es geschafft, innerhalb kürzester Zeit deren Sprache zu entziffern, aber das eine Wort hat ihm dann gefehlt, ist natürlich alles ein bisschen cheesy, aber okay, for the sake of the story, ne?
Nein, auch wir selbst, wir persönlich könnten diese Zeitung lesen.
Weil sie auf Englisch war?
Ja, das ist nur die Buchstaben ersetzt.
Die haben so eine Subtraktionschiffre eingesetzt. Die Buchstaben sind quasi nur um 1 im Alphabet verschoben. Und dann kannst du lesen, dass die Zeitung Devolian Voice heißt und Vaccine from Newcomers Causes Sterility steht da.
Ja, das hätte Daniel dann aber rausfinden können. Also echt.
Und
Cäsar schön
eingebaut, weil das Gleiche haben sie auch bei 2001 Odyssee im Weltraum gemacht. Der Computer dort heißt Hell und das ist auch so eine Subtraktionschiffre. Wenn du das nämlich quasi anwendest, kommt dann IBM raus.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, lass es sie doch mal shiften, damit sie den Aha-Moment haben, aber egal.
Oh, Entschuldigung. Ich hab's.
Es war mir tatsächlich nicht bewusst, dass Hell einfach nur ein U1 geschiftetes IBM ist, aber ja klar, ergibt total Sinn.
Ich hatte das vorhin gelesen und habe überhaupt nicht verstanden, was der Gag ist.
Ja.
Bildung bei Chevron 10. Herzlich willkommen.
Das kann ich nicht für dich tun, Dave.
Weil die andere Folge hieß ja dann auch 2010 auch, und da haben wir dann, war ja dann auch eine Anspielung auf 2010 von Arthur C. Clarke und das 2001 und 2001 von Arthur C. Clarke. Also das hat sich, die Aschenfolgen haben sich da irgendwie so eingereiht. Und ich wollte noch was dazu sagen, was mir gerade empfallen. Ah ja, weil bei 2010 sie ja dann, das haben wir in der Folge, oder einer von uns, wahrscheinlich ich, hat es dann in der Folge bestimmt erwähnt. Die haben sie ja gesagt, dass sie diese, dass sie quasi eine zweite Sonne erschaffen haben in dem Sonnensystem, in dem sie einen Gasriesen umgewandelt haben. Und das Gleiche war ja auch bei 2010 von Arthur C. Clarke passiert.
So, jetzt. Ja, das heißt, die dritte Fragen habe.
Moment, nur gerade noch. Das heißt, wenn es eine dritte Aschenfolge gegeben hätte, wäre das die Folge 2061 geworden?
Möglicherweise.
Wenn sie es durchgezogen hätten? Ja. Du hattest Fragen schon zu, du hattest wahrscheinlich die Fragen aufgeschrieben, ja, zum Thema
Gasriesen. Das Konzept, genau, das Konzept von wir entzünden einen Gasriesen ist mir irgendwie erheblich unklar, weil ich meine, du kannst ihn ja nicht einmal anzünden und dann brennt der. Du musst den ja irgendwie kontinuierlich runterkomprimiert halten, weil ja halt seine eigene Schwerkraft nicht genug ist, um ihn da am am Brennen zu halten. Also von daher so, okay, aber dann musst du irgendwie mehr Energie reinstecken, als da rauskommt, um ihn am Brennen. So, okay, kann aber man
machen. Fragen wir doch mal die Uri, die machen das später doch auch.
Aber wenn ich einen Gasriesen habe und dort die Kettenreaktion starte, würde es doch reichen, wenn ich in dem Prozess halt auch genug Material mit reintun, das Ding komprimiere. Also wenn ich ihn quasi anreichere mit Wasserstoff bis, also stellen wir uns vor, wir haben einen Gasriesen, der ist gerade subkritisch und ich gebe dem einfach genügend Futter, weil ich sage, an der Stelle wäre jetzt noch ja, so ein gut, Stern kannst, praktisch. Ich bringe da einfach Wasserstoff in Massen hin über ein Stargate oder whatever. Und dann komprimiere ich ihn oder zünde ihn. Das weiß ich jetzt nicht, wie der Schritt funktioniert. Also du musst nicht Energie reinstecken in Form von Strahlung,
du
sondern.
Du könntest auch irgendwie den Saturn zum Jupiter schleppen und hoffen, dass das langt oder so. Ja, das wäre deswegen theoretisch auch denkbar. fehlt dir halt in der Saturn. Ja. Und dann hast du immer noch das Problem, so, wir haben hier mit irgendwie 3% mehr Solareinstrahlung dank globaler Erwärmung haben wir hier Wetterkatastrophen, bla bla bla. Ja. Und die machen so, hey, lass eine zweite Sonne anmachen. Das wird bestimmt überhaupt nicht das Wetter auf dem Planeten. Vollkommen.
Ja, dann haben wir doch viel länger Sommer, das ist doch gut. Machen.
Ja,
oder die dieses ganze Sonnensystem ein bisschen durcheinander bringen mit einer zweiten so und Gravitationsquelle.
Ach, du meinst, aber die Schwerkraftbalance wäre dann nicht mehr so gewährleistet?
Ach was, Details.
Ja, Details. Wollte gerade sagen. Er interessiert sich schon für Schwerkraft.
Ich sag mal so, wenn ich den Gasriesen nur entzünde und nicht da noch jede Menge Materie reinbringe, wie auch immer das dann funktioniert, dann hätte ich ja jetzt erstmal am Schwerkraftverhältnis nichts so drastisch geändert. Dann wäre, das würde mittelfristig vielleicht zum Problem werden, aber das ist zumindest mein, das akute Problem ist eher, mehr Energieanstrahlung für mehr Ernte geht nur eine Weile gut, ja. Mhm. Aber vielleicht haben sie halt aber auch Wetterkontrollsysteme, die hochentwickelt sind, mit denen sie das dann ausgleichen.
Dann brauchst du keine zweite Sonne.
Für die Energie. Ich will mehr Energie da reinbringen und das dann nur regulieren und gleichzeitig diese extra Energie dann nutzen, um meinen Wettersupport. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, der Drop von, wir haben das, die Sonne, dann eine weitere Sonne geschaffen, das war einfach nur Muskeln zeigen. So, guckt mal, was die alles können. Und da haben die Autoren nicht genug drüber nachgedacht, dass das vielleicht nicht das beste Beispiel ist, um zu zeigen, was die Aschen können.
Da kannst du dann noch die schöne Referenz zu halt Arthur C. Clarke machen an der Stelle und dann.
Ja, das noch dazu. Das
macht Carter ja auch. Und der Botschafter stellt aus Versehen eine Wie-Frage.
Das war schön.
Um den sie sollten aufpassen. Wie? Das wird ja dann auch im späteren Verlauf der Folge nochmal aufgegriffen, dass er aus Versehen.
Frag doch einen Nerd nicht wie.
Wie gefragt hat.
Einmal mit Profis.
Wenn du mit der Antwort nicht umgehen kannst, dann frag nicht.
Ja, ich glaube, da hat aber Jack das große Missverständnis an der Stelle, dass nicht jeder so wenig Bock wie er drauf hat, die Antwort auf ein Wie zu bekommen. Ach ja, das hatte ich eben noch sagen wollen hier mit Kinsey, der im Auto schon sehr arrogant und arschig gewirkt hat, durch die ganze Folge sehr arrogant und arschig wirkt. Und den Höhepunkt mitunter in der Folge, fand ich, hatte er im Gespräch mit Hammond, als er sagt, ein historischer Tag, General. Und Hammond antwortet, ja, das wollen wir doch hoffen, Senator. Und Kinsey, das war auf ihren Abschied bezogen. So. Er kann es nicht lassen, auch ihm immer wieder eins reinwürgen zu wollen.
Wir wissen ja, dass am Ende Hammond gewinnt, von daher alles gut.
Ja.
Und das Stand-in von T-Dike ist bei SG-15. Mhm.
2001 hatten wir auf der Erde nur 6 Milliarden Menschen. Heute sind wir bei über 8. Ich will ja nicht sagen, dass wir die Aschen, ich will ja nicht sagen, dass die Lösungen der Aschen gut wären, aber ich kann nachvollziehen, dass man halt auch als Vertreter der Menschheit sagt, ja, wir erkennen, dass das nicht mehr lange gut geht und das, wenn man sich jetzt überlegt, ist jetzt 20 Jahre her und wir haben schon wieder ein Drittel draufgelegt an Weltbevölkerung.
Das Geld dafür wäre ja da, das ist
haben so
verteilt, wie wir es brauchen.
Ja, natürlich.
Im Gegensatz zu 2001 haben wir aber mittlerweile einen absehbaren Höchstpunkt. Also die aktuelle Prognose ist, dass vor Ende des Jahrhunderts die Anzahl der Menschen auf der Erde einen Höchstpunkt erreichen und danach wieder abnehmen wird. Wenn man die aktuellen Entwicklungen der Geburtenraten in die Zukunft projiziert.
Also du meinst tatsächlich auch in einem positiven Sinne, das reguliert sich, weil Ende des Jahrhunderts haben wir eventuell einen Hochpunkt erreicht, weil dann kollabiert unser Klima langsam, wäre jetzt auch eine
Erklärung. Nein, also so unter der Annahme, dass wir die Probleme alle lösen, die Geburtenraten sinken überall genug, als dass man davon ausgeht, dass wir vor Ende des Jahrhunderts, wenn wir alle anderen Probleme gelöst kriegen, ich gebe mir mal 30 Sekunden,
Das ist überraschend positive Aussage zu dem Thema. Das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, dass dann
genau,
positive Entwicklung
gibt. Die aktuelle Entwicklung sagt voraus, dass wir etwa im Jahr 2086 bei 10,4 Milliarden Leuten ein Maximum erreichen werden.
Okay. Wenn wir dann irgendwann
86,
hier bei
mal gucken, wer es von uns bis 86 schafft.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann, wenn wir hier bei Staffel 3 Atlantis sind, können wir das ja dann besprechen.
Du bist aber optimistisch heute.
Ja, also 2086, in dem Jahr werde ich gerade erst 99, das ist doch zu schaffen. Die Menschen werden ja schließlich auch immer älter. So.
Du hast sowieso
keine Frage, ob das noch ein Uwe Kaspari hier macht oder ein Frederik Kaspari, ne?
Das kann ja sein, vielleicht vererbe ich das Projekt einfach.
Also Stand jetzt hast du sowieso bessere Chancen als Bucky oder ich, um 99 zu werden. Gab ja die Woche irgendwie nochmal eine neue Veröffentlichung zum Thema, dass verheiratete Männer im Schnitt irgendwie 4 oder 5 Jahre älter werden als unverheiratete Männer. Mit der wunderschönen Begründung, statistisch ist der Grund dafür, die Frauen zwingen die Männer dazu, regelmäßig zum Arzt zu gehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob Uwe dafür das beste Beispiel ist, aber okay.
Ich bin andauernd beim Arzt, aber das ist, glaube ich, nicht hilfreich bei dieser Story.
Nee, eben. Ich weiß, das möchte ich damit sagen. Also bei Uwe findet man ja bei jedem Arztbesuch 2 neue Sachen. Also, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist.
Und plötzlich hat es wieder einen dunkleren Turn gekriegt hier.
Dass das Disbelief bei ihm nicht besser gewesen wäre.
Vielleicht haben die Männer dann auch einfach jemanden, der sich um sie kümmert, weil sonst würden sie es vielleicht nicht selbst auf die Reihe kriegen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, als Pascal gesagt hat, verheiratete Männer leben länger, dachte ich, die Geschichte geht weiter mit, weil die Frauen dann regelmäßig sagen, lass den Scheiß, wenn sie irgendwas Dummes tun wollen.
Ja, das auch wahrscheinlich.
Ne, also es ist ja ein eigenes Meme-Genre im Internet mit Männern, die irgendwas total Leichtsinniges tun und dann so Bildunterschrift und deswegen leben Frauen länger. Ne?
Ach Gott. Ich hab was aufhalten lassen.
Ah ja. Weg von meiner Krankengeschichte, zurück zu Stargate. Vielleicht freue ich mich auch einfach, wenn die Aschen her. Hallo. Wir winken hier gerade Leuten im Videostream.
Tja,
wo okay, waren wir?
Weiter. Was hattest du gesagt?
Ich weiß.
Wir nicht. Wollten über Stargate reden, oder?
Ich hab's gehört.
Okay.
Wenn die Höhle einstürzt,
um den Bogen wieder zurückzukriegen,
stürzt dann das ganze Feld ein.
Ja,
ich wollte nicht mehr auf verheiratete Männer eingehen.
Alles gut.
Um noch ein paar Sätze rauszuhauen, die man wunderschön klippen kann, um dich in Bredouille zu bringen, ja.
Die viel spannendere Frage ist, warum zum Henker hatte diese vulianische Stadt offensichtlich überdachte Straßen zwischen den Gebäuden, weil sonst wäre ja von vornherein da keine Höhle gewesen, sondern sie hätten die Stadt komplett ausbuddeln müssen. Also ja, für Storytelling ist es natürlich nötig, dass Daniel und Tyke dann nicht 2 Wochen buddeln müssen, um in die
Bibliothek zu kommen. Ich glaube, wir können dann nicht mehr reingehen. Das ist gefährlich.
Mhm. Aber so dieses, hey, hier ist ein Feld und übrigens so einen halben Meter unter der Feldoberfläche beginnt einfach so eine Riesenhöhle. Das hätte ihnen die letzten 3 Mal, als sie da mit dem Traktor drüber gefahren sind, vielleicht auffallen müssen.
Ja, überhaupt
eine auf seinem Feld steht schon Ewigkeiten eine, wie er es nennt, Metallwurzel rum.
Eisenwurzel. Ja, das ist einfach gestern zum ersten Mal aufgefallen.
Genau, also es klang wie, die habe ich neu gefunden und das Ding war jetzt nicht so klein.
Aber vielleicht gab es da auch so eine leichte Erschütterung und die ist dann
Land,
rausgekommen.
Vielleicht ist, weißt du, vielleicht ist dort das Land wirklich das abgesackt.
Tiefer geworden, ja.
Das könnte sein, ja. Aber ja gut, also ich weiß jetzt nicht, wie man das In-Universe gut erklären kann. Ansonsten ist es natürlich auch schon fast sowas wie ein TV-Trope, dass du, wenn es irgendwo eine versunkene Zivilisation gibt, dass du dann irgendwo ein Loch findest, kletterst rein und dann findest du da alte Städte. Ich sag nur Futurama, da gibt's, glaube ich, mehrere Schichten unter New York, wo noch ein altes New York zu finden ist oder sowas.
Portal.
Das ist
wobei halt ich für unter einer bestehenden Stadt irgendwie überdachte Räume zu finden, habe ich mehr Verständnis, weil da hast du dann ja so irgendwie, okay, wir hatten jetzt diese Straße und dann ist es einmal verschüttet worden und dann haben wir die Straße nachträglich als U-Bahn benutzt oder so. Oder wir haben irgendwie die bestehenden Gebäude halt auf die alten obendrauf gebaut und die alten als Keller benutzt oder so.
Ja, bei Futurama war die billige Erklärung ja tatsächlich irgendwie, wir wurden hier zerbombt von Aliens und dann haben wir einfach eine Decke drüber gezogen und also da wird's, glaube ich, literally gesagt, dass sie einmal einen Deckel drüber gemacht haben und darauf neu gebaut haben und den Rest haben sie stehen lassen da unten. Ergibt dort auch keinen Sinn, aber in der Serie funktioniert das.
So hatte ich das hier auch vorgestellt, muss ich sagen. So alle Aschen haben einfach alles zugebaut, damit sie mehr Felder bauen konnten.
Ja, aber die Aschen hätten ja einfach Erde drüber kippen können, statt erst ein stabiles Dach hinzubauen, auf das sie dann die Erde kippen. Und in 200 Jahren hast du auch nicht so viel Erde, die sich da durch Erosion ansammelt. Das muss künstlich gemacht worden sein. Und ich hätte jetzt erwartet, dann kippst du einfach nur die Erde hin und baust nicht erst, wie gesagt, ein stabiles Gerüst runter. Ja. Also für mich ist das tatsächlich einfach ein Trope, dass sie da nachgebaut haben. Ja, auch komplett. Nur in anderen Geschichten würden sie halt irgendwie 100 Meter runtergraben oder klettern, bevor sie was finden und würden das dann irgendwie erklären mit Erosion, bla, sonst was. Oder dass sie finden alte Tunnel und alle alte Kanalisation. Das wäre ja noch nur okay gewesen. Zu sagen, wir finden da ein Loch und dann sind wir in einer Kanalisation und kommen in irgendwelchen alten Kellern raus. Aber auf der Straße rumlaufen ist natürlich schon ein bisschen schwierig zu erklären. Und dort finden sie die allerletzte Ausgabe der Zeitung.
Also, ja, dass die Straße nicht Soundstage ist, ist klar.
Ja, das ist schon klar. Aber das mit der letzten Ausgabe der Zeitung finde ich noch halbwegs nachvollziehbar. Also wenn du da ein Archiv hast, ist es ja nicht so, dass am Tag, nachdem die Zeitung verboten wurde, die Stadt aufgehört hat zu existieren. Ich gehe mal davon aus, die hat schon noch ein paar Jahre weiter existiert, bis die Leute alle dann eines natürlichen Todes gestorben sind. Von daher, dass es die noch gibt, ist soweit okay.
Ja, ich dachte jetzt gerade eher in die Richtung, sie haben keine neuere gefunden, muss ja nicht heißen, dass es keine mehr gab. Das war halt die neueste, die noch irgendwie im Archiv war. Sie haben daraus dann sofort geschlossen, dass das wohl die letzte war und danach gab es halt keine mehr. Das fand ich dann schon ein bisschen farfetched, das anzunehmen. Es kann ja auch einfach sein, dass die Zivilisation sich am Zusammenbrechen und keine Ahnung, das war halt irgendwie das neueste
am
Modell,
Tag,
das sie noch gefunden haben.
Bevor deine Zivilisation zusammenbricht, hast du nicht noch eine Zeitungsveröffentlichung mit irgendwie großartig gut recherchierten Schlagzeilen.
Nee, das nicht, aber wer sagt denn, dass da nicht noch weiter Zeitungen gedruckt wurden, aber keiner sich mehr ums Archiv gekümmert hat? Weil langsam aber sicher zerbröselt uns alles hier. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber er war mir dazu sicher, dass das die letzte Ausgabe war und nicht nur die neueste, die wir finden.
Wir haben den Archivraum nicht gesehen, weil sie den dann nochmal hätten bauen müssen und es war denen zu teuer. Deswegen haben sie die Zeitung draußen gelesen, die haben sie in so Rollen gesteckt, mit rausgebracht und dann draußen gelesen.
Irgendwer, ich glaube Pascal war es, hat in unseren Notizen auch noch die Diskussion angefangen über die Erreichbarkeit von Stargate-Adressen.
Ja, tatsächlich. Ich habe das geschrieben, bevor ich mir die Folge nochmal angeguckt habe. Und in der Folge erklären sie sogar mein Verständnis davon richtig, dass sie gesagt haben, dass DHD ist das, was dafür verantwortlich ist, für diese stellare Drift zu kompensieren. Ohne DHD kannst du nur 300 Lichtjahre oder du musst irgendwie in deinem manuellen Steuermechanismus nochmal irgendwas nachjustieren für stellare Drift. Also die reinen gleichen Koordinaten zu machen, funktioniert nicht. Also wenn du die gleichen Koordinaten jetzt bei einem DHD-Gate nimmst und bei einem, was kein DHD hat, dann wird das Gate ohne DHD kein Wurmloch etablieren können, weil es eben nicht kompensiertes Zeug hat.
Also für meine Begriffe ist es nie ganz klar gesagt worden, ob sie die Adressen aus der Abydos-Kartusche damals in den Computer eingegeben haben und der berechnet den Drift und diesen Drift benutzt der im Anwahlvorgang als Korrektur. Oder, was, das war meiner Meinung nach nämlich auch eine valide Erklärung, die man raushören konnte, sie haben die Adressen da reingespeist und der Computer gibt ihnen zweimal im Monat eine neue Adresse aus, weil er die neuen Orte berechnet und dafür dann die Glyphen generiert, die man bräuchte, um an diesen neuen Ort zu kommen. Das ist aber natürlich, die Erklärung wäre schlecht, weil dann wären die Adressen von der Erde aus und von woanders aus immer unterschiedlich, wenn du ein Ziel erreichst, was auch blöd wäre. Es war immer so ein bisschen wischiwaschi, wie genau jetzt eigentlich diese Kurskorrektur im Erdenwahlcomputer
also, so funktioniert. So wie es gerade passt.
Ja, das sowieso.
Ja, natürlich ist es Speed of Plot an der Stelle, aber du kannst definitiv irgendwas am Anwahlvorgang zusätzlich zu den Glyphen justieren, weil sie haben ja am Anfang immer das, wenn sie durchs Gate kommen, fallen sie erstmal alle um und ist ihnen irgendwie kalt und haben sie Frost und Raureif in den Haaren und später bei Red Sky, als sie durch den Stern anreisen, deshalb nochmal eine holprige Landung haben, sagt ja Jack auch zu Carter, hey, ich dachte, das Problem hätten wir gelöst und genau. Carter sagt so, ja, wir hatten den Wahlvorgang entsprechend angepasst und also wenn es nur heißt, ja, wähl die Glyphen nacheinander, da kannst du nicht anpassen. Also
nicht so
da muss noch irgendwas anderes dabei sein.
Genau, also bei den DADs wird es uns halt erklärt, dass die diesen stellaren Drift einfach ausgleichen. Und beim Wahlcomputer, wie gesagt, am Anfang, als sie die neuen Adressen bekommen, in der ersten Folge, und es heißt, wir werden so circa zweimal im Monat eine neue Adresse aus dem Computer bekommen, klingt es so, wie der generiert komplett neue Adressen aus diesen Bestandsadressen. Aber im Laufe der Serie ergibt es natürlich irgendwie konsistent nur Sinn, wenn die Adressen überall immer gleich sind für Zielplaneten und der Computer einfach nur sagt, die Adresse habe ich für euch berechnet und deswegen werfe ich sie aus. Und dann wäre es natürlich Quatsch zu sagen, wir geben euch hier eine Liste von Adressen und damit kommt ihr dann klar, ja, das, warum sollte das dann plötzlich funktionieren? Die haben ja Adressen, die können nicht weiter wählen. Ja.
Was man vielleicht noch annehmen kann, der kurze Blick, den wir auf das Laptop werfen können mit den Gate-Adressen drin, zeigt ja streng genommen auch nicht nur die Glyphen, sondern jeweils noch Bonusinformationen. Es kann natürlich sein, dass sie streng genommen nicht nur die Adressen mitreichen, sondern auch, ich sag mal, die Meta-Informationen, die du dann ins Gate noch einspeisen musst. Dann wiederum hätte ich halt Sorgen, ob die Tatsache, dass das alles nutzlose Adressen sind, den Aschen einfach egal ist, weil sie sich aus den verschiedenen Meta-Informationen halt ihren eigenen Algorithmus ableiten können, um Drift zu kompensieren. Ja. Aber dazu wiederum würde ja passen mit, hey, wir hatten eigentlich noch ein Konzept für eine dritte Folge und haben das dann nie realisiert.
Aber auf dem Laptop, die Gate-Adressen, die zeigen auch das siebte Symbol als Erde immer an. Also vielleicht denken dann die Aschen, oh nein, wir können das von unseren Stargates gar nicht anwählen, weil unsere Stargates haben nur sieben Chevrons.
Ja, das kann nicht funktionieren, weil die Aschen wissen ja sowohl wie man von Volia aus.
Wir wissen noch den.
Die haben vor allem ja nicht das Erdensymbol.
Die Endkoordinate.
Ja, aber die wissen ja, wie die Symbole funktionieren. Die Frage ist eigentlich. Was? Ja, sie wissen ja nicht. Sie wissen ja, wie man verschiedene Planeten anwählen kann.
Also sie kommen von Aschen Prime nach Volia und zurück. Also müssen sie zumindest das Konzept der Ursprungskoordinate irgendwie gerafft haben. Dass
ja, das sagen sie in der Folge ja auch. Sie denken so wie wir mit Abydos früher. Dass es nur diese eine Passage gab und sonst nichts.
Ja gut, aber spätestens an dem Moment, wo du dann gesagt kriegst, das ist nicht so, kannst du dir den Rest dann irgendwie zusammenbauen.
Ja, also dafür sind sie also smart genug, um das zu raffen.
Oder Daniel ist schon tot, wer weiß. So genau weiß man es bei Daniel ja nie. Aber
Tja, was?
Also ich bin mal wieder so gegen Ende von Dingen, die ich erzählen wollte.
Ich bin auch gerade am Schauen, was ich noch so finde.
Wenn nicht, gerne.
Ah, in der Schlussszene, bevor Carter abstürzt ins Tor, weil sie sich losschneidet, sie war wirklich an diesem Seil gehangen. Und sie hat sich nicht beschwert, wie vielleicht einige männliche Kollegen das getan hätten. Weil es ja doch sehr unangenehm ist, in diesem Seil zu sitzen. Aber es wurde mehrfach betont, sie hat sich nicht beschwert, nicht ein einziges Mal.
Oder ja, keiner. Ich kann mir vorstellen, wenn man da mehrere Takes dreht, sitzt du ja auch nicht nur 3 Minuten in dem Seil, sondern ganz länger.
Ja, häng da mal noch ein bisschen rum, wir brauchen hier noch ein bisschen.
Stefanie, wie sieht's mit deinen Notizen aus?
Ich glaube, Daniel erwähnt in der Besprechung, wenn sie die Zeitung sehr hochauflösend zeigen, die sie davor so auf total vergilbtem Papier gesehen haben, dass das wohl an alten keltischen Text erinnert, der in Wales gefunden wurde, aber die Kelten und die Pikten haben eine ganz andere Art von Schrift verwendet. Möchte ich nur anmerken. Eher so mit Strichen. Occam heißt die Schrift. Und das sind eher so aufrechte oder horizontale Linien kombiniert. Und nicht das, was man bei der Vuliana Voice sieht.
Die sind ja auch überrascht, also Hammond wundert sich, dass sie den Aschen noch nie begegnet sind. Da wird ja erklärt, dass die irgendwie mit Raumschiffen ausgeschwärmt sind. Die müssen in das von den Antikern sehr vernachlässigten Ecke der Galaxie wohnen, wenn sie diverseste Planeten bevölkern, mit Raumschiffen da rumfliegen und nirgendwo ein Gate gefunden haben. Gut, auf Vulia und zu Hause haben sie dann irgendwann mal eins ausgebuddelt. Aber also die meisten Planeten. Okay, ist natürlich ein Zirkelschluss. Die meisten Planeten, die SG-1 besucht haben, funktionieren das Gate, weil sonst kämen sie da nicht hin, das ist klar. Aber da stehen ja die Gates bei den Planeten, die wir so kennen, ja meistens irgendwo rum und das schon lange und das funktioniert auch. Also entweder sind sie in der Ecke, wo die Gates alle verbuddelt wurden, weil sich da mal aufgelehnt wurde, oder da sind wenige Gates. Dann fragt sich aber umgekehrt, sind die Aschen jetzt eine andere Spezies oder sollen das sehr weit entwickelte Menschen sein? Und wenn es sehr weit entwickelte Menschen sind, wie sind sie dorthin gekommen? Also wer hat die eigentlich entführt?
Ich hätte jetzt eher Richtung Gorgult getippt. Also die, weil die Aschen gibt es wahrscheinlich im Verhältnis auch noch nicht so lang. Und die Antike sind aus unserer Galaxie ja schon sehr, sehr lang weg. Also das ist locker genug Zeit, um eine hochentwickelte Zivilisation zu bilden, siehe Tolana. Musst halt nur die richtige Ecke der Galaxie erwischen.
Ja, dann irgendein niederer Gua'uld ein paar Menschen dorthin entführt. Der hat sich irgendwie, also entweder haben sie einen Aufstand gegen den gemacht oder der hat sich sonst wie verpieselt und dann hatten die halt eine Ruhezeit, eine Hochtechnologie zu entwickeln.
Genau.
Im Zweifel, im Gegensatz zu uns auf unserer traurigen Erde, hatten die dann Naquada zur Verfügung und deswegen hatten sie tolle Technologiemöglichkeiten.
Kein Mittelalter, wenig Konservative und dann abgeht.
Ja, wer weiß. Das ist halt bei so.
Und über
so,
die.
Ja, ja, bei Stargate ist es halt ja schon so, dass die meisten Aliens, die keine deutlichen optischen Unterschiede haben zu uns Menschen, außer den Klamotten, dann ja doch irgendwie Menschen sind, die mal dorthin gebracht wurden. Das wurde bei den Aschen, glaube ich, nicht geklärt. Na, bei den Nox wurde uns, glaube ich, schon gesagt, dass das eine eigene Spezies ist, die halt nur humanoid ist. Die Asgard sehen sowieso komplett anders aus, da ist die Sache klar. Was haben wir denn noch so? Also die meisten Spezies, Tolana? Die Tolana sind sehr wahrscheinlich Menschen. Das wurde, glaube ich, auch nie explizit gesagt, oder?
Nee, ich glaube nicht, dass es explizit gemacht wurde.
Wurde nicht gesagt.
Aber so die Andeutung ist ja aber schon, alle, die so aussehen wie Menschen, sind eigentlich auch Menschen und wurden da mal hin verschleppt. Und ja, nur ist dann halt ähnlich wie bei den Tolanern die Frage, wenn ein Gua'uld sie dorthin verschleppt hat, dann muss der die ja irgendwann entweder in Ruhe gelassen haben oder ist tot umgefallen. Gut, ich meine, die sind ja auch andauernd in Kriegen. Wer weiß, ne? Es ist halt, wurde dann umgelegt von einem anderen Gua'uld und der wusste halt nichts von den ganzen Enklaven, die noch irgendwo waren.
Keiner hat ihn informiert.
Ja. Verschämtheit. Ich meine, wir haben natürlich dann auch Völker, ne? Die Asgard haben ja auch irgendwie Menschengruppen, für die sie als Götter spielen und so weiter. Das haben wir ja auch alles. Der Entwicklungsstand ist halt sehr unterschiedlich, das ist klar. Nur bei den Gua'uld haben wir dann schon meistens irgendeine Erklärung noch, so, warum sind die nicht mehr da. Und bei den Aschen wurde halt auch nicht erwähnt, ja, wir haben früher unter diesen Göttern gedient, aber dann haben wir uns aufgelehnt oder sowas. Also das hatten wir früher so häufig als wenigstens am Rande erwähnt. Bei den Tolanern, bei den Aschen haben sie das halt weggelassen. Ja. Aber wie gesagt, dass da keine Gates sind, das ist halt schon so ein bisschen irritierend, weil es wurde uns jetzt nicht klar gesagt, ob alle Planeten, die so bevölkern, vorher dann leer waren. Vielleicht haben sie auch einfach unbewohnte Planeten gefunden. Aber wenigstens bei den Volianern, gut, und da haben sie das Gate dann halt irgendwann gefunden. Ja. Vielleicht ist es das, vielleicht haben sie nur wenig andere Völker gefunden. Die meisten Planeten, die sie bevölkert haben, waren halt einfach leer. Weil da kein Gate ist, gab es da keine Menschen oder so.
Ja, aber sie lassen ja eher andere für sich arbeiten und arbeiten gar nicht selbst.
Ja. Wo war dann wieder eine Parallele?
Andere Leute.
Da haben wir ja wieder die Parallele zum Mittelalter.
Auf die leeren Planeten.
Hier haben wir ein Volk, das wir einfach zurückwerfen in so einen bäuerlichen Stand. Und effektiv haben wir hier Sklaven, die aber nicht versklavt sind in dem Sinne, sondern die sind halt, das ist halt das Bauernvolk und wir sind halt die Adelsleute, ne?
Die Gua'uld 2.0.
Ja, ich meine, das wurde ja in der ersten Aschengeschichte auch so ein bisschen dargestellt, wie eigentlich sind die nicht viel besser als die Gua'uld, aber sie haben so ein bisschen humanere Art und Weise. So. Die bringen nicht einfach alle um, sie machen sie nur unfruchtbar. Das ist ja eigentlich eine nettere Art und Weise, das Problem zu lösen. Vielleicht auch eine perfidere, kann man jetzt so oder so sehen. Weniger blutrünstig, sagen wir mal so. Ich glaube, damit kann man es bezeichnen. Naja, wir werden sie ja nicht mehr sehen. Eigentlich fast schade.
Ja. Bevor du fragst, ich hab nichts mehr.
Gut. Wie schaut's mit euch aus? Ihr guckt auch nicht so, als hättet ihr noch viel zu erzählen. Christian erzählt noch ganz viel, aber er müsste genau sein Mikrofon öffnen.
Yeah, ich wollte euch Zeit lassen, auszureden und euch nicht ins Wort fallen und hab dann mal angedeutet, dass ich reden möchte. Also. Wo war ich? Genau. In Audiokommentaren machen sie noch so ein bisschen Whataboutism. Und zwar wurde ihnen gesagt, wieso können die Aschen und die alle eigentlich so wieder so gut Englisch sprechen? Das ist ja alles realistisch und blablabla. Und anstatt das zu begründen, wie sie das im Stargate-Universe lösen, sagen sie halt so eine schöne Geschichte darüber, ja, guck mal, bei Star Trek lösen sie das mit den Universalübersetzern und die sind so gut, dass sie das sogar lippensynchron machen können. Naja.
Ja, es ist wenigstens eine Throwaway-Lösung, ja? Das ist
ja, wenn sie das sauber recherchiert hätten bei den Universalübersetzern, hätten sie herausgefunden, dass die quasi die direkt am Gehirn setzen und das, die ja sogar ermöglichen, dann die andere Sprache zu sprechen, effektiv, ohne dass du das merkst. Aber lassen wir das jetzt mal so. Also die späteren Universalübersetzer, die ursprünglichen Kommunikatoren natürlich nicht, aber die späteren können das.
Die einzig gute Lösung, die es zu diesem Problem jemals gab, ist der Babelfisch. So. Der erklärt das alles. Fertig. So. Alle anderen Varianten, die ich je gesehen oder gehört habe, verstricken sich in Widersprüche. Der Babelfisch funktioniert einfach. Wunderbar.
Und ich muss sagen, Google Translate kommt da langsam dicht dran. Du kannst ja das mittlerweile ins Ohr stecken, in den französischen Supermarkt gehen und hörst die Sachen dann auf Deutsch. Das ist sehr, sehr irritierend.
Ich meine, du hast natürlich beim Universalübersetzer oder generell bei solchen Dingen immer, egal wie gut das ist, das Problem, dass der Übersetzer nicht mitten im Satz schon wissen kann, wie der Satz endet und es komplett simultan im gleichen Moment deswegen nie Sinn ergeben kann, dass das funktioniert, weil wegen unterschiedlicher Grammatik manchmal halt auch einfach das Wort, das jetzt in der einen Sprache am Ende des Satzes ist, in der anderen Sprache am Anfang des Satzes ist. Das kann nie perfekt simultan funktionieren, aber das wäre halt aber auch nervig in so einer Serie. Wenn du bei Star Trek die ganze Zeit Delay hättest, würde das total nerven. Und bei Stargate hatten sie ja mal am Anfang die Idee, dass die erste Hälfte jeder Folge ist, dass Daniel lernt, wie die Sprache funktioniert. Das will keiner gucken.
Naja, doch, doch, doch. Wenn Tierk und O'Neill dann angeln gehen, also,
Ich hätte mir das angeguckt. Die halbe Folge Daniel-Content, ich hätte mir das angeguckt.
Wir haben hier eine Doppelfolge über die Aschen. Wieso Doppelfolge? Ja, die erste Folge ist Daniel am Übersetzen, in der zweiten Folge passiert dann der Plot.
So, solange sie das konsequent so durchziehen, kann jeder nur, können die Leute irgendwie wollen, wenn die zweite Folge kommt.
Ja. Ist halt ein Problem, dass du mit allen Sci-Fi-Fantasy-Geschichten hast, wenn du fremde Völker hast, die eigentlich nicht logisch deine Sprache sprechen können, brauchst halt irgendeinen Workaround. Ja. Ich find's halt Quatsch, dass sie versuchen, sich da rauszureden. Lass doch einfach die Suspension of Disbelief ihren Job tun, fertig. Mich hat das beim Gucken der Serie nie gestört. Ja, dir fällt das auf. Dir fällt es auf, wenn es einmal funktioniert und einmal halt nicht. Das ist halt immer das Ding. Warum sprechen die alle Englisch, aber die Zeitung können wir nicht lesen? Das sind halt Widersprüche, die dann auffallen. Okay, aber wenn die irgendwo ankommen und die sprechen halt alle Englisch oder in der deutschen Synchro sogar Deutsch, das hat mich jetzt nie so richtig gestört. Also, ist mir doch Wumpe. Bei Star Trek bin ich ja froh, dass sie manchmal von diesen Regeln abgewichen sind, sonst hätten wir keine so toll ausgearbeitete klingonische Sprache.
Vulkanisch gibt's auch, ein paar Worte zumindest.
Ich meine, du kannst es natürlich in einem kleineren Universum, kannst du das natürlich anders lösen, indem du halt sagst, okay, es gibt hier halt eine Standardsprache. Also, ne, so, wir haben hier eine Föderation, also jetzt nicht Star Trek, so, wir hätten jetzt eine Gruppe von Planeten und Völkern, die schon seit 1000 Jahren miteinander zu tun, ich glaube, bei Andromeda war das doch so. Bei Andromeda hatten die alle ihre eigene Sprache, die haben sich aber auf ein Commonwealth-Standardsprache geeinigt, die zufälligerweise Englisch ist. Praktisch. Und da wird das dann halt auch in die Story eingebunden. Also das ist auch eine gute Lösung, die aber, wenn du drüber nachdenkst, auch nie so gut aufgehen dürfte, wie sie dann halt tut.
Das haben die in Mittelerde auch. Da hat auch jedes Volk seine eigene Sprache, aber die haben auch so eine gemeinsame Sprache. Ja,
aber warum können die alle, haben die alle eine gemeinsame Sprache, die jeder spricht, obwohl, keine Ahnung, die Hobbits seit Jahrhunderten nicht mehr aus dem Dorf draußen waren? Das passt halt nicht, ne? Das muss halt auch.
Weil das zufällig hobbitisch ist.
Genau, du musst das halt akzeptieren als Zuschauer oder Leser.
Die lernen das trotzdem. Da kommen ja hin und wieder doch Leute vorbei, die durchlaufen. Ja.
Es gibt den besten Tabak gibt's halt auch nur bei den Hobbits, also das muss man halt wissen, ne? Aber letztlich auf der Erde tun wir das doch auch mit Englisch. Mal ehrlich, tun das
hier. Du kannst aber nicht an jeden beliebigen Ort der Welt gehen und die können fließend Englisch, ohne dass du einen Akzent hörst.
Das ist richtig, aber effektiv kommst du mit Englisch sehr weit.
Das wäre ja auch okay. Also, das wäre ja auch okay, wenn sie eine Sci-Fi-Geschichte machen, wo sie sagen, okay, die sprechen jetzt alle Englisch, aber halt mit harten Schwierigkeiten. Weil die konnten zwar mal Englisch, aber da sind 300 Jahre Drift jetzt passiert oder 1000 Jahre Drift passiert dabei. So, die sprechen alle irgendwie Mittelhochdeutsch oder so. Es passt halt nicht so ganz. Auf der Erde haben wir halt auch eine permanente Verflechtung und miteinander reden. Wenn ich auf einen Planeten komme, die seit Jahrhunderten keinen Kontakt mehr zu einer Außenwelt hatten, ergibt es halt keinen Sinn. Da wird es halt schwieriger.
Ja, ich sag's nur, es gibt
wenn du aller Firefly sagst, es gibt halt nur diese kleine Gruppe von Planeten und da sind überall Menschen, wir sind als Kolonisten hergekommen und das ist noch gar nicht so lange her, dann kannst du dir das irgendwie sinnvoll noch erklären, aber darüber hinaus wird's halt immer eng und ja, wie gesagt, mich stört's aber halt auch nicht, mir ist es egal. Da stören mich andere Dinge, wenn ich so eine Serie gucke, viel mehr. In der Folge aber zum Glück wenig.
Ja, nur ein, zwei Plotholes, aber die sind verkraftbar.
Dafür gibt's PCI-Express-Karten, habe ich gelesen.
Nee, nicht PCI-Express, wir sind 2001. Da gab es noch kein PCI-Express.
Das war nur PCI.
PCI-Karten, bitte.
Entschuldigung.
Es gibt auch nur 3G-Modems. Nee, bessere Technik gab es damals noch nicht. Vergiss es.
Wir sind ja froh, dass wir unseren im Stargate eingebauten Plothole-Kompensator haben. Wir sagen, glaube ich, immer Plothole-Generator, aber eigentlich ist es in den meisten Kontexten ja ein Plothole-Kompensator.
Je nachdem, wie du durchgehst.
Und dass wir am Ende immer alle Kommunikationsthemen auf den Larvenfunk schieben können. Welcher Shot?
Was?
Wenn der Botschafter mit Carter durchs Tor geht und die quasi von vorne filmen, wie die beiden durchs Tor gehen und du quasi vor ihnen die ganze Zeit reist, bis wir auf dem anderen Planeten ankommen. Ja.
Ja. Gut, ich glaube aber, jetzt können wir langsam zum Ende kommen. Wir sind auch schon über eine Stunde. Wir
können kurz über den Roman reden, aber das
ist
ganz kurz ab. Ja, der Roman dazu ist Stargate SGN's Relativity. Ganz kurz den Plot zusammengefasst, ohne zu viel zu spoilern. Ich habe ihn selbst noch nicht gelesen. Die Frau von Mollem ist dann rachsüchtig, nachdem ihr Mann geschwarzlocht wurde, und ein paar Aschen haben halt überlebt, sie auch, und sie machen dann halt nochmal eine Biowaffen an, auf die Erde. Und das spielt dann in einem Paralleluniversum, und da trifft die Biowaffe die Erde, und Anubis ist auch noch da, und der Erde geht's halt scheiße. Aber zum Glück gibt's Jack und seine Tochter, die heißt Jade.
Ja.
Und aber die Anubis treten den dann da. Aschen dann. Was?
Anubis was? Ist aber doch eh noch da.
Ja, ja, der und Anubis ist ja auch noch da, aber die treten aber erstmal in Aschen, dann nochmal in Asch endgültig, sodass die dann auch keinen Bock mehr haben. Also die paar Aschen, die noch übrig waren. Wie das passiert, habe ich jetzt auch nicht nachgelesen. Ich will das Ende ja auch nicht komplett spoilern, aber es gibt da natürlich eine Lösung dafür. Wir verlinken dann den Wiki-Artikel zum Roman mal noch irgendwo unten drunter.
Oder ihr wartet noch bis 2086, wenn wir hier das Ganze ja überführt haben, in einen Buchclub.
Das können wir jetzt schon machen.
Okay, das dann.
Aber ansonsten würde ich jetzt, glaube ich. Ja, so viel gibt's nicht, genau. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wir können jetzt uns einen Kaffee machen oder einen Tee machen, und Uwe liest jetzt mal die Kommentare vor, die wir alle bekommen haben.
Genau, ich gehe mal auf die Kommentare ein. Der erste Kommentar von Dom Tölli auf unserer Website hat geschrieben: Hallo, liebes Chevron 10 Team. Chevron schreibt mal mit V, lieber Dom. Hallo, liebes Chevron 10 Team. Ich bin Jahrgang 92 und mit Stargate aufgewachsen. Ich bezeichne mich selbst als
Ultimate. Andere Rechtschreibung.
Ich bin 5 Jahre älter als der junge Mann, und ich kann dir sagen, die aktuelle Rechtschreibung galt, bevor er eingeschult wurde, ja? Weil bei mir wurde sie in der Grundschulzeit eingeführt, die aktuelle gültige. Ich weiß ja nicht, ich kann dir deswegen aus dem Gedächtnis jetzt nicht mehr sagen, ob man in der alten deutschen Rechtschreibung das englische Wort für Winkel anders geschrieben hat. Entschuldigung.
Also wenn wir jetzt anfangen wollen, Klick zu scheißen, ist es streng genommen das französische Wort für Winkel.
Okay. In Frankreich schreibt man das bestimmt mit F.
Ja, ne, nein.
Schreibt man das dann Ron Chef oder so? Franzosen drehen doch alles um.
Also, das sind hier keine Zahlen. Also, hallo, liebes Chef und Team. Ich bin Jahrgang 92 mit Stargate aufgewachsen. Ich bezeichne mich selbst als ultimativen Stargate-Fan mit umfangreichem Wissen über die Serie. Euren Podcast habe ich leider erst vor ein paar Wochen entdeckt, aber bin fleißig dabei aufzuholen. Das freut mich. Ihr lasst meine Kindheitserinnerungen und meinen Stargate-Hype wieder aufleben. Tatsächlich erfahre ich hier und da noch Dinge, die ich zuvor nicht wusste, meistens von Stefanie. Macht unbedingt weiter so.
Ja, das... Schuldig, danke. Freut mich immer, wenn irgendjemand noch was mitnehmen kann. Unser Wiki ist zuverlässig.
Also wenn du dich als ultimativen Stargate-Fan mit umfangreichem Wissen bezeichnest, würde es mich auch wundern, wenn ich dir noch was erzählen kann. Nee, ist ja schön, wenn wir dann doch es schaffen, beziehungsweise wenn Stefanie es ja auch sehr häufig schafft, doch hier die Dinge auszugraben, die noch nicht jeder mitbekommen hat. Ich habe ja zum Beispiel, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, bevor Stefanie mich dazu irgendwie gebracht hat, mir Audiokommentare anzuhören, bin ich noch nie auf die Idee gekommen, mir die Audiokommentare zu dieser Serie anzuhören. Und da ist ja wirklich Material drin, muss man ja sagen. So, und dann weitere Kommentare. Der liebe Christian hat ja vor kurzem unseren Podcast in die Welt des YouTube verfrachtet. Man kann jetzt deswegen, früher war es Google Podcasts, ne? Und jetzt ist es YouTube. YouTube Podcast Music. Aber YouTube Music läuft das. Man kann aber quasi einfach auf YouTube direkt gehen, und dort haben wir einen Kanal, und dort sind wir dann als reine Audio-Video. Ding siehst.
Ja, man kann die Videos quasi schauen, und da wird halt die ganze Zeit nur unser Logo angeblendet, genau. Das geht auch. Aber effektiv sind wir halt ein Podcast. Also YouTube hat das irgendwie nicht so sauber technisch getrennt. Das ist irgendwie sehr gewurstelt.
Also wenn jemand hier zuhört und ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Zirkelschluss auch wieder, und hat's gar nicht so mit Podcast, ist aber totaler YouTube-Fan. Wenn man uns dort abonniert, kann man dort halt auch unserem Podcast folgen. Das ist eine tolle Sache. Und da haben wir Kommentare bekommen von Gofodinku. Der hat zur Folge Kettenreaktion nämlich dann geschrieben: Ich fand jetzt persönlich die Zusammensetzung nicht unlogisch. Das ist ja auch schon ein bisschen Herkettenreaktion. Ich weiß gerade gar nicht mehr, auf was er sich bezieht dann. Und eigentlich recht profitabel. Eventuell liegt es auch nur an den Ereignissen in der Serie, aber ein Experte in Sprachen und Kultur dabei zu haben, wenn man fremde Planeten besucht, halte ich doch dann doch für ganz gut. Naja, wir haben ja gerade eben ausführlich besprochen, dass es eigentlich egal ist, weil die sprechen ja eh alle Englisch. Dann jemand, der gut darin ist, in fremde Systeme zu kommen, wenn man auf feindliche Stützpunkten operiert, ist eigentlich auch ganz nice. Daher finde ich die Zusammensetzung gegebenenfalls nicht verkehrt. Eher die Unfähigkeit der Rekruten von Meister Pratak fand ich dann lächerlich. Daniel erschießt einhändig ohne Zielen Jafar-Wachen und die beiden Schüler vom großen Pratak sterben wie die Fliegen. Den Disketten-Wortwitz klaue ich mir. Weiß noch jemand, was wir für einen Disketten-Wortwitz hatten in der Folge?
Starsky und Hutch, das war die Diskette, die nee, das war aus der Folge, wo Melbourne die Daten geklaut hat.
Ja, ja, aber ich weiß nicht mehr, was wir da für ein Wortspiel hatten.
Ja, das ist ein Jahr her, denkst du, das weiß ich noch.
Deswegen. Naja, wir haben auch einen Kommentar von ihm bekommen zu der Kampf der Tolana, das ist ja auch ein bisschen aktueller.
Die war im Gefrierfach.
Ja. Egal. Die Asgard kriegen auch keine Projektilwaffen, kriegen auch keine Projektilwaffen bauen, daher passt das schon mit dem Katapult. Das mit dem Nullchance ist auch immer witzig, dass die Tolaner keine Möglichkeit hatten, ihre Waffen so anzupassen, dass die Effizienz des Schildes nicht mehr so gut funktioniert, sodass sie zumindest ein bisschen Schaden anrichten könnten. Ja, wir hatten ja drüber gesprochen, dass es sehr unrealistisch ist, dass die Tolaner wirklich gar keine Möglichkeit gefunden haben, sich zu verteidigen, so weit, wie sie sich da etabliert und entwickelt haben, technologisch. Hatten wir ja ausführlich uns auch drüber beschwert, dass sie dann ein bisschen zu schnell und zu leicht aufgegeben haben. Die anderen Kommentare sind für folgende Staffel 2 und Staffel 3. Ich lese jetzt natürlich nicht alle Kommentare vor. Wenn ihr die wissen wollt, geht gerne auf YouTube in unseren Kanal. Und wenn ihr da die alten Dinge findet, könnt ihr da natürlich auch schauen, wenn Leute den Backlog hier nachholen und das kommentieren. Ja, ansonsten haben wir noch was zur heutigen Folge zu sagen.
Nö.
Wir hatten ja das Fazit schon so ein bisschen auch mit drin. An sich eine ganz gute Folge. Bisschen schade, dass es den dritten Teil nicht mehr gibt, aber dafür kann man dann ja, wenn man möchte, sich den Roman reinziehen. Mhm. Haben wir Infos über den Roman
wieder für die Folge anzuschauen?
Sollten wir vielleicht, wir könnten den Roman vielleicht verlinken, falls sich jemand dafür interessiert.
Ja, ich habe dir links schon oder ins Pad gepackt.
Wunderbar. Du hast dich sehr gefreut, die Folge noch zu schauen, weil?
Ja, ich weiß nicht, ich mag sie sehr. Ich mag die Geschichte. Vor allem, wie die Aschen sich dann irgendwie so, wie Bochen sich selbst verrät, aber es irgendwie nicht rafft.
Ja, ja.
Das war aber auch schon fies, muss
und
man sagen.
Und Mollem denkt nur so.
Ja, Mollem hat sofort gehört.
Ja, gibt's.
Gut, ja, dann.
Ich habe mich richtig drauf gefreut, die Folge wieder anzuschauen. Es ist schon eine Weile her, dass ich die das letzte Mal gesehen hatte.
Ich freue mich besonders auf die nächste Folge. Aus dem ganz einfachen Grund, die nächste Folge, Verzweiflungstat, da geht es darum, dass irgendwo in Russland ein Jafar auftaucht. Und ich kann mich wirklich aktuell nicht erinnern, um was es in dieser Folge geht. Das ist eine Folge, die sich bei mir nicht so eingebrannt hat. Umso mehr freue ich mich drauf, wenn ich die dann jetzt noch mal gucke, damit wir sie diskutieren können. Es gibt ja immer so Folgen, die man mehr präsent hat. Ich sag nur Warhol Extreme oder unsere Lieblingszeitschleifenfolge. Die musst du gar nicht häufiger geguckt haben als andere Folgen, damit sie gut im Gedächtnis bleibt. Und es gibt so Folgen, wo ich hier für unseren Podcast die nochmal gucke und beim Gucken denke, ach stimmt, ja. Ja, ja, das gab's auch.
Du wirst dich direkt erinnern.
Ich wünschte, das mag sein. Mir würde das nochmal passieren.
Ich habe die Bilder gesehen und ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und dachte so, nö, das klingelt bei mir nur ganz vage.
Manchmal wäre es echt schön, irgendwas nochmal das allererste Mal zu sehen.
Oh ja, oh ja. Ein Buch zum ersten Mal noch mal lesen oder mein Lieblingspunkt an der Stelle, ein Videospiel. Ich habe so schöne Videospielerinnerungen in meiner Kindheit und ich wünschte mir bis heute, ich könnte per Knopfdruck einfach alle Erinnerungen an die Zelda-Reihe löschen und einfach noch mal Zelda spielen und alle Rätsel zum ersten Mal vor mir haben. Gerade A Link to the Past war so ein Kindheitsding und ich spiele das heute noch gern, aber ich weiß halt schon, wo ich langsrennen muss, um was, wo, wie zu finden. Das wäre dann manchmal schon ein schöner Moment, sagen zu können, lass mich das nochmal neu erleben. Christian?
Und dann hast du jetzt keine Zeit mehr dafür.
Ja, natürlich habe ich heutzutage kaum noch Zeit dafür.
Ich bin nur ehrlich.
Ich habe vor einer Weile irgendwann halt, also ich meine, es gibt ja die aktuellen Zelda-Spiele, die sind auch toll, aber sie haben natürlich nicht den Flair, die Spiele aus der Kindheit hatten, weil sie halt die Spiele in der Kindheit waren. Und wenn ich das nochmal anwerfe, macht es ein gutes Gefühl, aber es ist halt so ein bisschen schade, dass ich da keine Rätsel mehr drin habe, weil ich ja schon weiß, was ich tun muss. Naja.
Dann spielen wir das Aktuelle mit Zelda. Das ist wie Link to the Past.
Das habe ich noch nicht angeguckt. Muss ich dann mal machen. Wollt ihr noch was sagen? Außer Tschüss.
Miep.
Miep. Dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
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 Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrondhen.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrondhen@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrondhen und bei Instagram chefrondhen.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.